Der deutsche Bundeskanzler ist mal wieder in die Ferne gereist. Dieses Mal ging es für ihn in die Türkei, um dort Staatspräsident Erdogan zu treffen. Medien berichten sogar von einem einzigartigen Novum. Friedrich Merz ist mit seiner Gattin unterwegs. Wir sahen, wie Charlotte Merz in einem Kostüm mit Minirock über die Startbahn eilte, um dann mit der Luftbereitschaft abzuheben. Den Minirock wird sie sicherlich ablegen, um beim Treffen mit der verschleierten Emine Erdogan keine kulturellen Gefühle zu verletzen und den Staatsbesuch zu verpatzen. Für Friedrich Merz geht es schließlich um außenpolitisches Renommee mit einem wichtigen strategischen Partner. Ärger in der Außenpolitik kann der Kanzler nicht gebrauchen. Ärger hatte er schon mit seinem Koalitionspartner genug und jetzt auch in seiner eigenen Partei. Darum geht es mit unserem Kontrafunk-Kollegen Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Der Kanzler sammelt also Flugmeilen, als wäre er Annalena Baerbock. Es ist ja schon ein ziemliches Pensum, was er hinter sich gebracht hat. Also Mitte Oktober war er erstmal in Kairo, dann ging es nach London, weiter dann für einen Kurzurlaub nach Mallorca und jetzt ist er in die Türkei geflogen. Kann der Kanzler beides? Kann er Außen- und Innenpolitik zur gleichen Zeit machen?
Na, er kann Innenpolitik so gut machen wie Außenpolitik und so gut wie heißt eigentlich so gut wie gar nicht. Also er macht beides ziemlich schlecht, finde ich. Denn wir haben ja erlebt jetzt gerade die große Schlappe, was die Beziehung zu China betrifft. Herr Wadephul sollte ja nach China fliegen, sollte dort nicht nur eine hochrangige Wirtschaftsdelegation mit sich, sondern er sollte auch ein wenig den Staatsbesuch von Friedrich Merz vorbereiten. Und diese Vorbereitung wird wohl jetzt nicht stattfinden. Und das ist natürlich ein Rückschlag. Also so etwas, dass ein vorbereiteter Staatsbesuch dann plötzlich abgesagt werden muss, weil ja nur noch der chinesische Außenminister sich mit dem deutschen Außenminister unterhalten will, das auch muss von Amts wegen, aber sonst keine Termine stattfinden, das hat es wohl nur zwei oder dreimal in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Also es ist ein regelrechter Eklat und diesen Eklat haben sowohl Herr Wadephul als auch Herr Merz insofern zu verantworten, dass sie, nun muss man sagen, sie hatten zwar keine leichte Position, weil Frau Baerbock hat ja in China jede Teetasse zerschlagen, die sie finden konnte, aber Merz und Wadephul sind im Grunde letztendlich der Ausrichtung der Baerbockschen Außenpolitik gefolgt und dass sie dann in China keine willkommene Aufnahme finden, das hätte eigentlich jedem Profi klar sein müssen.
Dann versuchen wir es doch wieder mit der Innenpolitik und da wartet der Vizekanzler Lars Klingbeil. Und auch ein großer Blumenstrauß an Problemen. Also das Großprojekt dieser Koalition sollte ja die Aufrüstung sein. Warum klappt's denn bis jetzt noch nicht mit der Einigung auf eine Wehrpflicht?
Also das ist, finde ich, sowieso eine ganz kuriose Angelegenheit, denn die Wehrpflicht wurde ja nicht abgeschafft, sie wurde ja nur ausgesetzt. Und was man aussetzt, könnte man auch wieder einsetzen. Nur scheint es da zu hapern, man weiß gar nicht so richtig, was man mit dieser Wehrpflicht anfangen soll, was man überhaupt mit Soldaten anfangen soll. Auch funktioniert es mit der Aufrüstung auch noch nicht so richtig, weil man nicht weiß, ist nun die Bundeswehr wichtig oder sind es eher die Lobbyisten? Jedenfalls, was die Wehrpflicht betrifft, gibt es zwei Modelle. Das Modell der SPD, die sagt, ja, wir wollen gerne einen freiwilligen Wehrdienst, also auf freiwilliger Grundlage. Dann frage ich mich, wie Freiwilligkeit und Pflicht in diesem Falle zusammenkommen. Und die CDU sagt ja, wenn nicht genügend zusammenkommen, dann müssen wir halt also losen, dann entscheidet das Los darüber. Also das sind abenteuerliche Vorstellungen, die mit Landesverteidigung, Wehrpflicht eigentlich wenig zu tun haben. Sowas kann man sich nur ja in einer dem Wehrdienst entwöhnten, saturierten Gesellschaft vorstellen.
Das ist ja eine Sachfrage. Und wenn die Koalition jetzt sagt, wir haben in der Sachfrage noch keine Lösung, wir tagen jetzt weiter, dann müssen die Bürger, die Medien sich in Geduld üben. Hier war es aber anders. Man hat gesagt, wir haben eine Lösung und wir werden sie der Öffentlichkeit jetzt gleich präsentieren. Und auf einmal wurde das Ganze dann gecancelt mit der Begründung, dass der verantwortliche Minister, Herr Pistorius, nicht einverstanden ist mit dieser Lösung. Wie kann das passieren?
Also, wie es wirklich passiert ist, das werden wir vielleicht nach dieser Koalition irgendwann mal erfahren, aber es zeigt vor allen Dingen, wie brüchig diese Koalition ist, wie wenig Aussagen verlässlich sind. Und natürlich hat Pistorius Druck aus den eigenen Reihen bekommen und auch aus der Bundeswehr und wurde gesagt, also so geht das nicht. Das Losverfahren wurde ja in der Öffentlichkeit zu Recht sehr kritisiert, weil eine Wehrpflicht oder eine Pflicht, die auf ein Los beruht, hat ja nichts mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung oder des Grundgesetzes zu tun. Also mit anderen Worten, Diese Idee des Losverfahrens hat dann diese ganzen Bemühungen noch in eine Lächerlichkeit geschoben, wo Pistorius sozusagen nicht die Figur der Lächerlichkeit abgeben wollte.
Wir sind ja sowas wie die Chronisten dieser Koalition. Wir schreiben einfach mit, was so passiert. Es begann ja mit der großen Lüge um die Neuverschuldung und mit dem Sündenfall mit der Schuldenbremse. Dann kam die Blamage rund um die Verfassungsrichterin. Und schon nach der Sommerpause ging es dann weiter mit Streit und Krach. Und dann kommt der Kanzler und denkt sich, es ist jetzt höchste Zeit für eine Stadtbilddebatte. Also lasst uns mal über Ausländer reden. Was ist Ihr Eindruck, was hat Merz geritten, jetzt dieses Thema aufzumachen?
Ja, das Thema ist ja offen. Weil dieses Thema Stadtbild, nun ist es auch ganz schön, also irgendwie trägt die Bundesregierung dazu bei, unseren Wortschatz zu aktivieren. Ich weiß gar nicht, wann Sie das letzte Mal das Wort Stadtbild benutzt haben und die Zuhörer dieses Wort benutzt haben. Aber im Kern geht es doch eigentlich um die Migrationsfrage. Und auch hier steckt die Koalition fest an einem Punkt, wo sie sich nicht einigen kann, wo es auch nicht vorangeht. Wir wissen alle, dass die Frage der Migration eine der ganz entscheidenden Fragen ist für die Weiterentwicklung dieses Landes und für die Stabilität des Landes und dass diese Frage der Migration oder wie sie jetzt stattfindet, dringend reformbedürftig ist. Und insofern ist das Problem, was dahinter steht, seriös, dass Friedrich Merz dazu neigt, besonders wenn er frei spricht und Fragen bekommt in Diskussionen, sagen wir mal so selbstverliebt, Bilder zu benutzen, die er dann auch nicht ganz unter Kontrolle hat. Also ich habe immer ein bisschen den Eindruck, in der freien Diskussion hat er in der Tat nicht so ganz seine Sprache unter Kontrolle. Aber das Problem, was dahinter steht, muss benannt werden. Und dass das diesen Widerstand hervorruft in der SPD, weil es geht ja nicht um das Stadtbild, das wird ja alles jetzt benutzt. Es geht darum, dass man in der Migration keine Änderung haben möchte. Die Grünen, die SPD, die Linke, die Vereinigte Linke, wenn man das so will, diese drei Parteien, wollen keine Veränderung in der Migration. Und jetzt nimmt man dieses Wort Stadtbild dankbar auf, um es ad absurdum zu führen.
Jetzt ist er mit der SPD in einer Koalition. Klimaschutzminister Carsten Schneider hat dann bei X was gepostet, was ganz klar dem Kanzler widersprochen hat. Ansonsten habe ich jetzt nicht die Palastrevolution wahrgenommen. Was war Ihr Eindruck von der Reaktion der SPD als Gesamtpartei?
Also ich glaube, es ist letztendlich wirklich der Punkt, wo beide Koalitionspartner eigentlich nicht mehr miteinander klarkommen, zurechtkommen. Das war von Anfang an auch zu prognostizieren, dass das nichts wird, weil letztendlich beide Partner Positionen beziehen müssen und Positionen auch verteidigen müssen, die letztendlich nicht vermittelbar sind. Das haben sie im Koalitionsvertrag versucht. Jetzt will man sich nicht wirklich am Koalitionsvertrag halten, siehe Debatte Bürgergeld. Und deswegen bin ich sicher, dass diese Koalition eigentlich ihre Gemeinsamkeit, wenn es jemals eine gegeben hat, aufgebraucht hat. Und ob das die Beteiligten wissen oder nicht, faktisch ist es so, dass jetzt das rot-schwarze Peterspiel läuft. Also wer ist am Ende schuld, wenn die Koalition platzt? Und man merkt, wie man sich, besonders auf Seiten der SPD, gerade eingräbt. Also wenn Sie, für mich ist ja das schlagende Beispiel gerade diese Bürgergelddebatte. Sie haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass Sie das Bürgergeld reformieren. Und jetzt findet in der SPD plötzlich eine Mitgliederbefragung statt, dass überhaupt gar nichts geändert werden soll. Und das bisschen, was uns bis jetzt als Reform verkauft wird, aber keine Reform ist, sondern ein Placebo, schon das geht der SPD zu weit.
Das heißt, Sie sehen diese Koalition jetzt an einem Punkt, wo wir die Ampelkoalition auch lange Zeit gesehen haben. Das war ja schon im Jahr 2024, wo man den Eindruck hatte, also es funktioniert zwischen FDP und den Grünen gar nicht. Dann hat es aber noch bis Ende 2024 gedauert, bis es wirklich zu diesem Knall gekommen ist. Würden Sie sagen, diese jetzige Koalition ist jetzt schon da, dass wir in 6 oder 8 oder 12 Monaten den Knall sehen können?
Also man sollte mal vorsichtig sein, weil man immer nie so genau weiß, was dann passiert. Und man kann sich bestimmte Wendungen ja auch nicht ausdenken. Aber wenn ich mir die Gemeinsamkeiten dieser Koalition anschaue, wenn ich mir anschaue, wie sie in Sachfragen miteinander umgeht, gegeneinander umgeht, dann finde ich, hält die Koalition eigentlich nur die Ratlosigkeit zusammen. Was kommt dann danach? Und wer ist schuld daran, wenn es dann nicht mehr funktioniert?
Ich bin bei Ihnen. Ich sehe die Stadtbilddebatte auch als einen wichtigen Punkt. Also die SPD begreift sich selber als moderne, linke, progressive Partei. Dementsprechend ist sie ganz klar gegen Rassismus und ist für Migration. Und man kann diese Worte von Friedrich Merz ja auch rassistisch lesen. Und sie werden ja auch rassistisch gelesen von unterschiedlichen Akteuren der Politik. Merz hat es dann erklärt und sagte, wen ich damit meinte mit dem Stadtbild, also damit meinte ich Leute, die hier keine Aufenthaltsgenehmigung haben, die hier keine Arbeit haben und die kriminell geworden sind. Also hat er sofort eingegrenzt in eine gewisse Gruppe, wo kaum jemand widersprechen kann. Aber die AfD würde sagen, Herr Merz, da gehen wir mit, Und zwar alle drei Gruppen. Die würde das ja noch ausweiten. Und dann hätte Friedrich Merz tatsächlich einen Partner in Crime, mit dem er seine Politik durchsetzen könnte. Ist es jetzt nicht an der Zeit, die alten politischen Grenzen in Deutschland aufzumachen und zu sagen, ja, wir stehen übrigens hier und ihr steht übrigens ganz woanders?
Das wäre recht sehr zu wünschen. Man darf aber bei der SPD eins nicht vergessen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Auseinandersetzung, die wir jetzt haben. Und zwar, die SPD steht mit dem Rücken gegen die Wand. Und sie sieht, wie sie an Wählern verliert. Übrigens die meisten Wähler an die CDU, dann aber gleich danach die meisten Wähler an die AfD. Darüber müsste man in der SPD mal nachdenken, was man offensichtlich nicht tut. Aber auch viele Wähler an die Linken. Und jetzt kommt eine Gemeinsamkeit zwischen SPD und Grünen zusammen, dass nämlich beide Parteien Wähler an die Linken verloren hat. Und man so jetzt den Eindruck hat, die Linken sind auferstanden wie Phönix aus der Asche und die können ja auch momentan vor Kraft kaum laufen. Und daraus ziehen aus meiner Beobachtung SPD-Strategen den Schluss, wir müssen um die Restwähler im rot-grünen Bereich kämpfen. Also wir müssen Wähler zurückholen von den Linken und das können wir nur, indem wir uns selbst radikalisieren. Und deswegen wird die Politik der SPD genau von diesem Wettbewerb mit den Linken getrieben werden. Und das können Sie an einem Beispiel sehen. Die Jusos haben jetzt einen großen Antrag, Leitantrag formuliert, der dann auf dem Kongress angenommen werden soll. Und darin heißt es dann, es geht um Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer, und darin heißt es, man will nicht nur den Klassenkampf, sondern den konsequenten Klassenkampf. Und jetzt könnte man sagen, ja, die Jusos, Gott, ja, sind dann immer ein bisschen radikal und das muss man ja auch sein, wenn man Jung und Juso ist und wie auch immer. Aber das Neue ist, dass sich auch der Seeheimer Kreis in diese Richtung bewegt. Und was wir erleben ist, dass die SPD die Reform des Bürgergeldes aushebeln will, indem sie dagegen die Frage der Erbschaftssteuer und der Vermögenssteuer nach oben schießt. Das ist ja letztendlich eine Koalitionsaufkündigung, wenn man das will, dass wenn gemeinsam vereinbarte Projekte letztendlich dadurch ausgehebelt werden, dass eine breite Gegeninitiative aus der einen der beiden Regierungsparteien organisiert wird. Und an dieser Stelle sehen Sie, dass die SPD selbst getriebene ist. Die haben keine andere Chance mehr. Die Wähler von der AfD und von der CDU kriegen die nie zurück. Also haben die sich jetzt konzentriert darauf, Wähler im grünen, rot-grünen Spektrum wieder für sich zu überzeugen und meinen, jetzt müssen sie sozusagen die Linken noch links überholen.
Jetzt gibt es aber eine neue Gruppe, die schielt auch auf die Wähler von SPD, Grünen und Linken. Und diese Gruppe ist tatsächlich verortet in der CDU, also eine Opposition in der eigenen Partei. Und diese Gruppe nennt sich Kompass Mitte. Wer ist dabei? Was ist das jetzt für eine Gruppe?
Also erstens lohnt es sich kaum, über die zu reden. Das sind die Altmerkelianer, Ruprecht Polenz beispielsweise oder Frank Saarfeld. Also insofern sind die nicht weiter wichtig. Das sind einfach so Leute, die jetzt nochmal nach vorne preschen und sagen, wir waren aber mal wichtig und wir wollen jetzt weiter, dass eine schwarz-grüne Politik geschieht. Aber ich halte das wirklich für eher interessant für bestimmte Medien, aber nicht wirklich wichtig für die CDU. Wichtig für die CDU ist vielleicht was anderes, und zwar, wenn sie denn, was Sie vorhin formuliert haben, sagen würde, wir machen unsere eigene Politik und wenn die AfD zustimmt, stimmt sie halt zu. Das würde für die CDU ein schwieriger Prozess parteiintern sein, weil sie dann ganz andere Auseinandersetzungen hat und auch einen Mitgliederschwund hat. Andererseits kann sie sich auch nicht der Forderung und der Notwendigkeit verschließen, endlich Politik in Deutschland zu machen. Denn was wir haben mit dieser schwarz-roten Regierung, wir haben den Politikstillstand. Es findet ja faktisch nichts statt.
Herr May, Politik dauert ja oftmals ganz lang. Manchmal sieht man erst nach Jahren, ob was klappt oder nicht. Wir können jetzt aber jede Woche sehen, wohin die Wasserstoffstrategie von Robert Habeck die Deutschen führt. Und wir können täglich sehen, dass die Migration auch geisteskranke Mörder nach Deutschland gebracht hat, wie den Doppelmörder von Aschaffenburg. Wann gibt es in der deutschen Bevölkerung eine Entwicklung zu sagen, das machen wir jetzt in der Breite nicht mehr mit? Und damit meine ich 60-70% der Wähler machen da nicht mehr mit und sehen das auf einmal so, wie der Kontrafunk das seit über 3 Jahren darstellt.
Na, erstmal würde ich kühn prognostizieren, dass 55-60% der Wähler schon mal sagen, wir machen das eigentlich nicht mehr mit. Das sind die verbliebenen Wähler der FDP, das sind die Wähler der CDU, CSU und das sind die Wähler vor allem der AfD. Wir sehen gleichzeitig einen Trend hin zur der AfD. Und nicht nur Protest, sondern Meinungsforscher haben auch herausgefunden, dass sich immer mehr auch mit der Programmatik der AfD identifizieren. Und insofern ist da schon eine Verschiebung, eine Bewegung da. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite merkt man, dass Sozialdemokraten und Grüne eigentlich nur noch ihre Macht behaupten können. Und deswegen ist das ein integraler Bestandteil ihrer Strategie, ihre Macht behaupten zu können, wenn die AfD verboten wird. Wenn die AfD verboten wird, haben wir plötzlich im Bundestag eine linke Mehrheit und in Deutschland eine linke Diktatur. Und das ist die Gefahr, in der wir sind, aber es ist die einzige Möglichkeit für die SPD, wirklich die Macht zu erhalten, für die Grünen auch einigermaßen kräftig zu bleiben. Und das ist der Großkonflikt, in dem wir uns jetzt befinden. Und das macht auch die Zeit jetzt so, wie soll ich sagen, so porös, so, wir laufen eigentlich auf rohen Eierschalen herum.
In der Union gibt es mit der Kompassgruppe eine neue Strömung. Sie versammelt altgediente Merkelianer um sich und attackiert den Bundesvorsitzenden Friedrich Merz. Das war der Anlass für eine Generalabrechnung mit der Bundesregierung. Wir bedanken uns bei Klaus-Rüdiger May.
Ja, vielen Dank.